Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Welche Bedeutung die Bildung für unsere Gesellschaft hat, das wird immer klarer. Bildung hilft bei der Integration, macht unabhängig, sie schafft und sichert Wohlstand. Und Bildung hat auch einen Effekt darauf, wie sehr Kinder von Gewalt und Ausgrenzung betroffen sind. Zu diesem Schluss ist das Institut für Schulentwicklungsforschung der Uni Dortmund gekommen. Und genau damit befassen wir uns heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Martin Schütz. Herzlich willkommen. Forscher vom Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund haben vor einigen Monaten die IGLU-Studie zur Lesekompetenz durchgeführt. In der Studie haben sie getestet, wie gut Viertklässler lesen können. Sie haben aber auch noch andere hintergründige Sachen dabei abgefragt und dabei interessante Zusammenhänge gefunden. Leonard Ameln, worum geht es in dieser, ich nenne es mal Auskopplung, diesem Seitenstrang der IGLU-Studie?
Ja, es geht um den Zusammenhang von Sprache und dissozialem Verhalten. Die Schüler, die wurden befragt, welche Sprache sie zu Hause sprechen und ob und wie oft sie dissoziales Verhalten im Schulalltag erleben.
Und was genau verstehen die Forscher eben unter dissozialem Verhalten?
Ja, dissoziales Verhalten, das heißt zum Beispiel, dass sie getreten werden, geschlagen, ausgegrenzt beim Spielen oder auch beleidigt hauptsächlich. Und da sagten über die Hälfte der Viertklässler, dass sie das mehrmals im Monat erleben. Und im Vergleich zu anderen EU-Ländern, wo die Studie ja auch durchgeführt wurde, ist das ein besonders hoher Wert. Was die Kinder hierzulande deutlich seltener erleben, ist, dass sie bestohlen oder online gemobbt werden. Jungen sind übrigens häufiger Opfer als Mädchen. Und Kinder aus fremdsprachigen Haushalten, die erleben auch häufiger Ausgrenzung und verbale oder physische Gewalt. Da ist also ein Zusammenhang. Mhm. Trotzdem, und das scheint ein bisschen paradox, sind deutsche Grundschüler grundsätzlich zufrieden mit ihrer Schule und verbinden die mit überwiegend positiven Emotionen.
Mhm. Und was hat das jetzt spezifisch mit Lesen zu tun? Also diese Ergebnisse sind ja vom selben Forscherteam. Ich habe es eingangs gesagt, dass auch diese IGLU-Studie zur Lesekompetenz erstellt hat.
Ja, den Forschern ist bei der Studie aufgefallen, dass diejenigen, die schlechter lesen können, viel häufiger aus nicht deutsch sprechenden Familien kommen und dass sie dann auch häufiger Opfer von diesen dissozialen Handlungen werden. Wer lesen kann, der ist also in dieser Hinsicht auch klar im Vorteil, nicht nur, weil man sich durch das Lesen eben mehr Wissen und Verständnis aneignen kann, sondern eben, weil man auch weniger ausgegrenzt wird, weniger gemobbt wird. Ja, die Frage ist jetzt, was bedingt was? Ist die mangelnde Lesekompetenz der Grund dafür, gemobbt zu werden? Der Forscher Ulrich Ludewig hat darauf eine Antwort.
Wir können da jetzt keine direkte kausale Wirkrichtung unmittelbar ableiten. Jetzt ist eher die Wirkrichtung wahrscheinlich, dass die Reduktion von dissozialem Verhalten oder von Mobbing eher dazu führt, dass man auch sein Leistungspotenzial besser ausarbeiten kann.
Und damit dann eben auch die Kernkompetenz Lesen, die ja so grundlegend ist für den Erwerb von Wissen.
Weniger dissoziales Verhalten und Mobbing erhöhen also die Chancen auf eine gute Bildung. Wie soll das denn dann gehen? Also was schlagen die Forscher vor?
Ein paar wichtige Punkte, von denen ja viele auch schon praktiziert werden, aber bisher eben nicht flächendeckend und konsequent genug, hat die Forscherin Justine Stang-Rabrich vom Institut für Schulentwicklungsforschung benannt.
Bestimmte schulische Angebote wie Streitschlichter-AGs oder auch Vertrauenslehrer beispielsweise. Weitergedacht wäre es dann auch denkbar, stärker Beratungs- und psychosoziale Dienste bzw. Angebote im Schulkontext auszuweiten oder aber, falls bereits existent, die Bekanntmachung und Nutzung derer.
Und darüber hinaus spielen auch die Eltern natürlich eine Rolle, sowohl bei der Lesekompetenz als auch bei der Ausprägung sozialen Verhaltens. Gewaltfreie Verhaltensweisen und ein gutes Miteinander einzuüben, das würde die Situation nach Ansicht der Forscher also verbessern. Aber, und das ist ein großes Aber, um das umzusetzen, braucht es natürlich entsprechendes Fachpersonal, also speziell sensibilisierte und geschulte Lehrer. Es braucht Sozialpädagoginnen und Schulsozialarbeiter und davon mehr als bisher. Das fordert übrigens auch der Verband Bildung und Erziehung als Reaktion auf diese Studie. Mal schauen, ob sich Anspruch und Realität dann demnächst näher kommen. Von einer komfortablen Personaldecke sind viele Schulen bekanntlich ja noch ein gutes Stück entfernt.
Kinder, die schlechter lesen können, sind häufiger dissozialen Verhalten ausgesetzt. Wer lesen kann, wird weniger oft ausgegrenzt und gemobbt. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam des Instituts für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund. Die Einzelheiten hat uns mein Kollege Leonhard Ameln erklärt. Und eine Zusammenfassung der eben angesprochenen Iglu-Studie, die finden Sie auf deutschlandfunk.de. Mehr als 30 Jahre ist die Wiedervereinigung Deutschlands mittlerweile her und es gibt immer noch Unterschiede im Alltag zwischen Ost und West. Von den Veränderungsprozessen der Wiedervereinigung waren auch die ostdeutschen Hochschulen betroffen. Personal musste gehen, Forschungsbereiche wurden gestrichen, Lehrpläne umgekrempelt. Beispielsweise alles, was mit Marxismus und Leninismus zu tun hatte, hatte plötzlich an Wert verloren. Was dabei herausgekommen ist, das ist eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte. Zu diesem Schluss kommt ein neues Buch der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und Claudia van Laak war bei der Vorstellung des Buchs dabei.
Michael Hecker ist Mikrobiologe und schon lange im Ruhestand. Aber den emeritierten Professor der Universität Greifswald lässt es nicht los, dass ihm immer wieder Mythen über die DDR begegnen. Zum Beispiel, wie schön es sich an den Unis forschen ließ, so ganz ohne Konkurrenzkampf und mit viel Personal. Dem setzt er entgegen, wir waren isoliert und von der internationalen Entwicklung abgehängt.
Wegen der fehlenden Devisen, wegen der abgewirtschafteten Laboratorien und Infrastruktur bis zur völligen Abschottung von der westlichen Welt. Es gab nur wenige Reisekader, die hinter den uns verschlossenen Horizont reisen durften. Ich gehörte damals nicht dazu.
Und deshalb hat der heute 77-Jährige auch die friedliche Revolution und die folgende Wiedervereinigung als Befreiung empfunden. Hecker war der erste frei gewählte Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Greifswald. Genau wie an allen anderen Hochschulen im Osten wurde auch in Greifswald die Sektion Marxismus-Leninismus abgewickelt, die Beschäftigten entlassen. Alle anderen wurden sowohl auf eine mögliche Stasi-Mitarbeit überprüft, als auch von einer Ehrenkommission auf ihre persönliche Integrität.
Nicht alle haben das eingesehen. Manche empfanden das als Zumutung. Aber es ist doch hinreichend bekannt, dass in der DDR für die Berufung die politische Haltung wichtiger war als die wissenschaftliche Leistung.
Für den Berliner Afrikawissenschaftler Ulrich van der Heijden waren diese Überprüfungen allerdings ein äußerst demütigender Prozess. Wir wurden von schlechteren Wissenschaftlern aus dem Westen verdrängt, ist der koloniale Experte überzeugt. Er sagte vor einigen Jahren dem Deutschlandfunk:
Ich kann Ihnen zeigen, hier 4 Aktenordner mit Ablehnungen von Bewerbungen und ich habe persönlich Informationen bekommen von Mitgliedern von Evaluationskommissionen, die mir gesagt haben, ich habe mich für dich eingesetzt, aber es ging nicht, weil ich eben aus dem Osten komme. So, ich habe gesagt, was ist denn der Grund? Weil sie aus dem Osten kommen. Also direkter kann man das nicht sagen.
Dass viele Professuren im Osten Deutschlands von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Westen übernommen wurden, ist für den Mikrobiologen Michael Hecker kein Makel. Er habe so zum Beispiel lernen können, was wichtig sei für internationale Forschungskooperationen. Auch die Co-Autorin des gestern vorgestellten Buches, Bärbel Fischer, sieht den Transformationsprozess der ostdeutschen Hochschulen durch und durch positiv. Die Mikrobiologin wechselte in den 90er Jahren an die Ost-Berliner Humboldt-Uni. Fischer resümiert:
Dass die Wissenschaft die Diskrepanzen zwischen Ost und West besser überwunden hat als manch anderer Bereich unserer Gesellschaft.
Ein Blick durch die rosarote Brille sei das, so sehen das einige Zuhörerinnen und Zuhörer in der Akademie der Wissenschaften. Die Abwicklung ostdeutscher Forscher sei in vielen Fällen weder verdient noch gerecht gewesen, erinnert sich der Physiker Andreas Förster.
Ich habe diese ganzen Kommissionen, insbesondere die Stasi-Akte, doch als scharfes politisches Schwert erlebt, mit dem doch ziemlich viel weggeschlagen, weggehackt wurde. Für mich waren da auch viele Tragödien dabei. und viele ungerechte Abbrüche von Lebenswegen, von Karrieren.
Einer Untersuchung des Hochschulforschers Peer Pasternak zufolge wurde nach der Wende 60% des Personals an ostdeutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungsinstituten abgebaut. Noch stärker habe es die Industrieforschung getroffen. 85% der Beschäftigten wurden arbeitslos.
Der Fachkräftemangel für Betriebe, Verwaltungen und Institutionen ist ein Dauerthema in Deutschland. Um das zu lösen, wird immer wieder auf das Potenzial verwiesen, das Zuwanderung bieten kann. Das wird aber noch nicht voll ausgeschöpft, auch weil bisher deutlich weniger Frauen mit Migrationsgeschichte arbeiten als Männer, auch wenn sie gut qualifiziert sind. Eine Möglichkeit, den Fachkräftemangel also abzumildern, wäre es, mehr Frauen in Arbeit zu bringen, vor allen Dingen Hochqualifizierte. Luise Sammann hat eine von ihnen kennengelernt und erfahren, wie es zu dem Phänomen kommt und was sich dagegen tun lässt.
Marina aus Argentinien sitzt mit ihrem Laptop in einem Berliner Café und schreibt Bewerbungen. Wie viele sie insgesamt schon abgeschickt hat? Marina stützt den Kopf in die Hände.
Bewerbung? Oh, so viele. Aber ich habe 40 oder mehr.
Ihren Berufseinstieg in Deutschland hatte sich die Kommunikationswissenschaftlerin einfacher vorgestellt. Mit fließenden Spanisch- und Englischkenntnissen und jahrelanger Berufserfahrung beim Fernsehsender CNN würde sich auch in Berlin schnell etwas finden, dachte sie. Doch seit Monaten arbeitet sie sich nun an der Kommunikation mit Behörden, an Anerkennungsprozessen und Bewerbungen ab.
Anmeldung bis Anerkennung bis Steuer bis freiberufliche Arbeit und wie kann ich Deutsch lernen und alles ist wirklich kompliziert.
In ihrem Deutschkurs in Berlin säßen viele gut qualifizierte Migrantinnen, so die Argentinierin.
Und vielleicht arbeiten sie so in Gastronomie oder in der Serviceindustrie, aber vielleicht haben sie das Studium fertig gemacht.
Andere Frauen, die sie kennengelernt hat, arbeiteten in Deutschland gar nicht, erzählt Marina. Obwohl sie in ihren Herkunftsländern Abschlüsse gemacht und Berufserfahrungen gesammelt hätten, seien sie hier zu Hausfrauen geworden, während ihre Männer arbeiten gingen. Eine Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2021 belegt, unter den Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2018 nach Deutschland kamen, lag die Erwerbsbeteiligung der Frauen um 53 Prozentpunkte unter der der Männer. Auch Migrantinnen ohne Fluchtgeschichte gehen seltener arbeiten als Männer. Hier lag der Unterschied bei 16%. Die geringe Quote der berufstätigen Migrantinnen überrascht, da überdurchschnittlich viele von ihnen über einen Hochschulabschluss verfügen.
Das Potenzial von Erwerbsmigranten ist aus meiner Sicht noch nicht erkannt.
Folgert Carola Burkhardt, Sozialwissenschaftlerin am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.
In der öffentlichen Diskussion wird immer über den Migranten gesprochen. Den Erwerbsmigranten, den qualifizierten Migranten, den hochqualifizierten Migranten. Aber das Potenzial von qualifizierten Erwerbsmigrantinnen und auch die besonderen Bedürfnisse oder Situationen sind weniger im öffentlichen Raum, in der öffentlichen Diskussion.
Migrantinnen hätten es doppelt schwer am deutschen Arbeitsmarkt, so die Sozialwissenschaftlerin. Sie spricht von Intersektionalität, also dass verschiedene Benachteiligungen zusammenwirken.
Nämlich einmal die Migrationsgeschichte und dann die Rolle der Frau. Und wenn wir jetzt zu den migrationsspezifischen Faktoren kommen, stehen dann natürlich am Anfang die Sprachkenntnisse im Ankunftsland. Der zweite Fall ist natürlich die Verwertbarkeit von im Ausland erworbenen Qualifikationen.
Damit mehr Migrantinnen ihr Potenzial in Deutschland einbringen könnten, bräuchten sie gezielte Unterstützung, so Carola Burkhardt. Schon vor 8 Jahren hat die Juristin Begonia de la Marta aus diesem Manko eine Geschäftsidee entwickelt. Mit Frau Enalia bietet sie Workshops für Migrantinnen, die sich orientieren, bewerben oder selbstständig machen wollen. Seit dem vergangenen Jahr gehört zum Angebot auch das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Programm Possible, zu Deutsch möglich. Begonia de la Marta.
Frauen, die sich zu Hause allein fühlen, kommen allein nicht raus. Und mit Possible unterstützen wir auch den Frauen, einen neuen Weg zu gestalten und gucken und dann zusammenschauen, welche Skills bringe ich mit, die ich auf dem Arbeitsmarkt hier in Deutschland übertragen kann, um einen Weg für eine langfristige Integration zu finden.
230 qualifizierte Migrantinnen hat das Frau-Enalia-Team im vergangenen Jahr beraten. 300 sollen es in diesem Jahr werden. Durch die individuelle Begleitung würden die Frauen auch ermutigt, nicht den erstbesten Job anzunehmen, so die gebürtige Spanierin. Wer erstmal Vollzeit putzen oder kellnern gehe, dem fehle oft die Zeit für wichtige Deutschkurse und Bewerbungstrainings.
Wir plädieren dafür, am Anfang ein bisschen mehr Zeit daran zu investieren, damit die Frauen gut die Sprache beherrschen können, wie mit B2, damit sie mit einer guten Grundlage auf dem Arbeitsmarkt gehen.
Kommunikationswissenschaftlerin Marina hat mit Hilfe des Frau-Enalia-Teams ihre Bewerbung überarbeitet und ihre Möglichkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt in den Bereichen Marketing, Community Management und Kommunikation analysiert. Neben der konkreten Beratung schätzt sie die regelmäßigen Treffen mit anderen Migrantinnen bei Frau-Enalia.
Wir kämpfen gegen die gleichen Probleme und es gibt diese schöne Community, also wie eine kleine Gesellschaft von Frauen, die zusammenarbeiten, um einen Job zu finden. Und das ist wirklich schön.
Ja, und es wäre so wichtig, dass hochqualifizierte Zuwanderinnen in Deutschland schnell einen Job finden können, damit der Fachkräftemangel abgefedert werden kann. Es gibt aber auch noch andere Ansätze, wie das gelingen kann. Das Jobcenter in Hamburg hat nämlich, wie sich das für eine Hansestadt gehört, einen richtigen Marktplatz für Arbeitssuchende, Geflüchtete und Arbeitgeber geschaffen. Der scheint zu funktionieren und den schauen wir uns gleich mal an. Die Bundesregierung will mehr dafür tun, dass geflüchtete Menschen schneller in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden und eine Anstellung finden, von der sie leben können. Dafür hat sie den sogenannten Job-Turbo auf den Weg gebracht. Das klingt dynamisch und besteht aus zwei Phasen. Zunächst sollen Geflüchtete Deutsch lernen und an Integrationskursen teilnehmen. Und in der zweiten Phase geht es dann um den konkreten Berufs- und Ausbildungseinstieg. Dafür müssen sich aber Geflüchtete und Arbeitgeber zunächst einmal finden, damit dieser Turbo überhaupt zünden kann. Und damit das klappt, veranstaltet das Jobcenter in Hamburg in regelmäßigen Abständen eine Jobbörse speziell für Geflüchtete. Magdalena Neubig hat sich die Veranstaltung für uns angesehen.
Die Börsenseele der Hamburger Handelskammer klingen an diesem Vormittag wie ein Bienenstock. So viele Menschen sind dort unterwegs. 60 Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben in den zwei hohen, eleganten Hallen ihre Infostände aufgebaut. Zum 5. Mal schon veranstaltet das Hamburger Jobcenter hier den Marktplatz der Begegnung. Jobcenter-Geschäftsführer Dirk Heiden erklärt das Konzept dahinter.
Da geht es darum, dass geflüchtete Menschen, die aus den Integrationskursen rauskommen, Arbeitgeber kennenlernen. Und durch diesen persönlichen Kontakt face-to-face kann man das Unternehmen, aber auch die Arbeitsstellen kennenlernen und die Arbeitgeber können erklären, welche Anforderungen gibt es an die Stellen.
Das Jobcenter hat 5.500 Menschen, die zurzeit Bürgergeld beziehen, eingeladen, sich heute auf der Jobbörse umzuschauen. Alle haben einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Die meisten von ihnen haben bereits Deutschkurse besucht und planen langfristig hier zu bleiben. So wie etwa Muhammad. Der 27-Jährige ist vor 2 Jahren aus Afghanistan nach Hamburg gekommen.
Ich habe schon seit 9 Monaten Deutsch gelernt und ich habe schon B1 bestanden und ich suche gerade einen Ausbildungsplatz.
Muhammad verfügt also über Kenntnisse, die ausreichen, sich in einfachen Situationen auszudrücken. Das Sprachniveau B2 hat er noch nicht erreicht. Damit könnte er auch komplexe Sachverhalte verstehen und fließender kommunizieren. Am liebsten würde Muhammad als Busfahrer arbeiten oder vielleicht auch als Rettungssanitäter. Deshalb schaut er heute am Infostand der Ambulanz Schröers vorbei. Das Krankentransportunternehmen bietet eine 4-monatige Ausbildung zum Sanitäter an, inklusive anschließender Jobgarantie und einem Einstiegsgehalt von 3.300 Euro brutto. Dieses Angebot scheint bei vielen Arbeitssuchenden gut anzukommen. Berit Waldschläger, Personalerin bei der Ambulanz Schröers, freut sich über das große Interesse.
Der Bedarf generell im Rettungsdienst ist einfach wahnsinnig hoch. Deswegen sind solche Messen für uns einfach wahnsinnig interessant geworden. Und wir finden es einfach spannend, welche Menschen aus welchen Kulturen wir kennenlernen, teilweise mit schon sehr guten Deutschkenntnissen.
Für die Ambulanz Schröers lohnt es sich auf jeden Fall, bei Jobbörsen wie der heutigen dabei zu sein. Nach der vergangenen Messe hatten sie so viele geeignete Bewerbungen, dass sie allein damit einen Ausbildungskurs füllen konnten, sagt Personalerin Berit Waldschläger.
Der neue Kurs, der jetzt bei uns gerade gestartet ist, das sind, glaube ich, 12 Leute, die alle einen ausländischen Hintergrund haben.
Einen Gang weiter sucht währenddessen eine junge Ukrainerin nach einem passenden Job in einer Kita oder Ganztagsschule.
Ich heiße Anna, ich komme aus der Ukraine und heute suche ich eine Arbeitsstelle für mich in pädagogische Richtung.
Auch weil sie in der Ukraine Pädagogik studiert hat.
Es wird jetzt in Deutschland anerkannt, so ich warte noch auf die Ergebnisse.
Auf dem Marktplatz der Begegnungen hat sie bislang noch nichts Passendes entdeckt. Grundsätzlich ist gerade aber eine gute Zeit, um Jobs zu finden. Hamburgs Arbeitgeber suchen Personal und in den nächsten Jahren wird sich das noch massiv verstärken, sagt der Geschäftsführer des Jobcenters Dirk Heiden.
Deswegen sind wir alle gut beraten, diesen Menschen jetzt den roten Teppich auszurollen und Kompromisse zu machen, die Anforderungen zu senken. Es muss nicht immer B2 als Sprachniveau sein, es muss auch nicht der anerkannte Berufsabschluss sein, sondern man kann ja on the job die Menschen qualifizieren und das machen hier viele Unternehmen.
Beim Entsorgungsunternehmen Otto Dörner etwa werden neue Mitarbeiter im laufenden Betrieb eingearbeitet, erzählt Personalerin Angela Becker.
Das heißt, also die Kollegen nehmen die wirklich an, bemühen sich, dass sie weiter Deutsch lernen im Alltag. Wir bieten natürlich sprachliche Qualifizierungen an, noch in Schulen, noch nebenbei, die wir dann auch finanzieren. Wir sind immer nur drauf aus, dass die auch wollen. Und dann läuft das ganz toll.
Deshalb wird die Unternehmensgruppe Otto Dörner auch beim nächsten Marktplatz der Begegnungen in der Hamburger Handelskammer dabei sein. Der soll dann im Herbst stattfinden.
Also eine durchaus positive Geschichte aus Hamburg, wie die Integration von Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt gelingen kann. Und es gibt noch eine positive Nachricht. Deutschland zählt laut dem Stifterverband zu den beliebtesten Ländern für ausländische Studierende. Besonders in den MINT-Fächern, also Disziplinen wie Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik, die werden von ausländischen Studierenden stark nachgefragt. Stärker sogar noch als von deutschen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Es brechen allerdings auch viele ausländische Studierende ab oder gehen nach ein paar Semestern in ihre Heimat zurück. In der Regel, weil Deutsch schwer zu lernen ist. Aber wenn es die ausländischen Studierenden bis zu einem Abschluss schaffen in Deutschland, dann bleiben viele von ihnen hier. Mit 45% hat Deutschland weltweit die höchste Bleibequote. Das war's für Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.